Liebe Gemeinde, in Kirchen passierten früher merkwürdige Sachen. In einer lutherischen Gemeinde in Nordamerika hatte die Gemeinde Glück mit ihrem Pastor, aber Pech mit schlechten Ernten. Da verfielen sie auf den Einfall, da sie ihren Pfarrer direkt bezahlen mussten, sich den Pastor zu sparen. Weil wenn keine Ernte in der eigenen Kasse, dann kann man sich auch keinen Pastor leisten. In dürren Jahren ist selbst für das Wort Gottes es nicht genügend über. Das ist zu teuer. Sie brachten es ihrem Pfarrer schonend bei. Er verließ die Gemeinde und die Kirchenältesten verteilten reihum die Gottesdienste untereinander. Es kam der erste Sonntag heran und der erste Gemeindekirchenrat stieg in die Kanzel. Die Gemeinde war sehr gespannt und daher auch sehr gut gefüllt. Nur hatte der Prediger das Pech, dass er über einen Abschnitt im Evangelium predigen sollte, in dem Jesus die Schriftgelehrten, wie später in unserem heutigen Predigtext auch, als Otterngezücht und Schlangenbrut bezeichnen musste. Und so fing der Mann an, die volle Kirche zu beschimpfen. Das war weder lustig noch geistlich. Meine lieben Mitchristen, sagte er, oder wie der Apostel sagt, ihr Schlangen und Otterngezücht. Ihr Schlangen, sagte der Apostel. Ihr Schlangen und Ottern. Ihr Ottern und Schlangen. Ihr Ottern. Ihr Schlangen. Der Mann machte eine Pause, räusperte sich, wischte sich den Schweiß ab und setzte neu an. Ihr Schlangen und Ottergezücht. Ihr Schlangengezücht. Er schaute alle an und wiederholte, ihr Schlangen, ihr Schlottern und Zangen, ihr Schlottergezücht. Jetzt war es völlig aus. Eine peinliche Pause entstand, bis einer der anderen Ältesten aufstand und der Gemeinde vorschlug, wir können doch beten. So half er dem Bruder aus der Patsche. Am nächsten Sonntag war der Pastor wieder da. Er hatte sich erbeten, seine Möbel noch für eine Zeit lang im Pfarrhaus lagern zu dürfen und war selber in der Nähe geblieben. Lieber wollte die Gemeinde noch ein dürres Jahr durchhalten, als noch eine solche Predigt zu hören. Was hatte dieser Mann wirklich falsch gemacht? Er hatte doch der Gemeinde Buße gepredigt. Aber diese Buße kam sehr schnell. Sie holten ihren Pfarrer zurück und änderten damit ihren Sinn. Ich lese mal den Predigtext, wie er bei uns steht. An diesem Predigtext ist das einzige Unterschiedliche, dass es diesmal nicht nur an die Adresse der Schriftgelehrten und Pharisäer, sondern an die der Soldaten, der Zollannehmer und allen Volkes geht. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und alles, was krumm ist, soll gerade werden. Und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen? Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn Gottes entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir sind Abrahams Kinder. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham selbst aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir denn tun? Er antwortete ihnen und sprach, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, der tue ebenso. Und es kamen die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir denn tun? Und er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn die Soldaten und sprachen, was sollen wir denn tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt oder Unrecht an und lasst euch an eurem Sold genügen. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen, ob er vielleicht der Christus ist, da antwortete Johannes und sprach zu allen, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhriemen aufzulösen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Worfschaufel, und er wird seine Tenne fegen und wird den Weizen in seine Scheune bringen. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und mit vielem anderen ermahnte Johannes das Volk und verkündigte ihnen das Evangelium. Es geht um mehr. Es geht um Fluch und Segen. Es geht um Glück und Unglück. Es geht darum, das Leben zu verpassen oder das Leben zu gewinnen. Es geht nicht augenscheinlich darum, diesen Segen auch festzumachen. Es geht darum, diesen Segen zu haben. Nicht an Dürre, Ernte oder Missernte kann man das festmachen, ob jemand gesegnet ist. Sind die Menschen in Ghana oder Zentralafrika böser als wir? Man kann diesen Segen auch nicht festmachen an Krieg oder Unfrieden. Sind denn die eingeschlossenen Menschen Aleppos ungerechter als wir? Johannes spricht von Buße. Er spricht davon, dass wir unsere Gesinnung ändern sollen. Er spricht davon, dass wir umkehren sollen zu Gott. Die Zeit des Advent ist eine Zeit der Umkehr. Es ist eine Zeit der Besinnung, aber nicht nur der Besinnlichkeit, sondern der wirklichen Besinnung, worauf unser Leben ruht und wohin wir unterwegs sind, was wir tun mit unserer Kleidung, mit unserem Essen, mit unseren Fahrzeugen, mit unseren Häusern, mit unserem Geld. Wir gehen auf etwas Besonderes zu und deshalb bereiten wir uns vor. Wir gehen auf das Kind in der Krippe und auf den Mann am Kreuz zu. Und der Anfang des Kapitels trägt denselben Charakter wie das berühmte zweite Kapitel des Lukas-Evangeliums. Und es begab sich zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Das heißt, das Evangelium hat damit zu tun, dass vorher Vorbereitung passiert, dass Buße passiert, Gedankenänderung, dass ich meine Richtung für mein Leben ändere, dass ich umkehre zu Gott. Dann kommt das Kind in die Krippe. Dann geschieht Heil. Und der Abschnitt schließt deshalb auch damit, dass Johannes der Täufer, der nicht der Christus ist, den Menschen dieses und vieles andere ans Herz legt und ihnen das Evangelium verkündigt. Evangelium, frohe Botschaft, Botschaft vom Heil Gottes. Botschaft davon, dass Gott segnen will. Dass er das, was im Ursprung war, eine Gemeinschaft zwischen Menschen und Menschen und zwischen Mensch und Gott, dass er das wiederherstellen will. Eine gute Schöpfung. Und deshalb fragen sie ihn, bist du das? Oder bist du das nicht? Können wir uns an dich halten? Können wir uns an dich hängen? Können wir deinen Wegen folgen, um zu erfahren, wie das geht, Buße und Evangelium zu erfahren? Ich glaube, dass es das nicht braucht, diesen Vorläufer zu erkennen. Denn wir spüren es selber. Wir spüren es dann, wenn wir die Sehnsucht nicht erwürgen und das Gewissen nicht betäuben. Die Soldaten, was machen sie falsch? Damals und heute. Wenn sie über Macht hinaus Menschen missbrauchen, ihre Schutzlosigkeit ausnutzen, wenn sie ein Land verheeren und seine Bevölkerung in Trauer und Traumata stürzen, aus dem es kaum wieder je ein Zurück gibt, dann missbrauchen sie ihre Macht. Und die Zöllner, die Zolleinnehmer und Steuerexperten, was machen sie falsch? Sie entlasten die einen und unterdrücken die anderen. Sie bedienen sich gierig und machen sich Günstlinge, in deren Gesellschaft sie dann sich der Illusion hingeben, dass sie gute Freunde haben und dass sie vom guten Leben begünstigt sind. Und wir, was machen wir falsch? Wir ebnen Weihnachten und Ostern ein ohne Vorbereitungszeit. Wir machen den Weg frei für grenzenlosen Spaß. Schon die Lust auf das Leben wird hier befriedigt. Wir können es darum machen wir es auch. Statt nüchtern und geduldig zu sein, dankbar und empfänglich, nehmen wir uns, was wir brauchen. Buße, Umkehr, Passion, das ist so viel mehr und eigentlich auch so grundverschieden von Askese, Verzicht und Fasten. Es hat nichts damit zu tun, dass wir weniger tun oder dass wir mehr geben. Es hat damit zu tun, dass wir uns Gott zuwenden und dem Nächsten. Es hat damit zu tun, dass wir lieben unseren Gott mit ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und unseren Nächsten wie uns selbst. Ich möchte ein Beispiel dafür geben. Gestern, vor 125 Jahren, wurde in Berlin-Schöneberg Leonie Sachs, Nelly Sachs, als Tochter jüdischer Eltern geboren. Sie konnte 1940 noch mit dem letzten Passagierflugzeug von Deutschland nach Schweden entkommen. Ich bin kein literarischer Experte. Ich habe wenig Ahnung davon, wie das Werk von Nelly Sachs insgesamt zu bewerten ist. Aber ihre Worte in ihren Gedichten fand ich sehr einfühlsam und sehr präzise. Sie selbst hat verfügt, dass es eine Umkehr in ihrem Werk gibt. Dass alles, das vor einem bestimmten Datum geschrieben ist, nicht zu ihrem Werk dazuzählen soll. Sie hat einen Nullpunkt festgelegt. Und dieser Nullpunkt hat mit ihrer Flucht und mit dem Holocaust zu tun. Erst die späteren Worte sollten bewahrt werden. Als der große Schrecken kam, wurde ich stumm, schreibt sie. Und sie setzt dann fort, alle Worte werden Flüchtlinge in ihre unsterblichen Verstecke. Das ist die Umkehr einer Dichterin. Das ist, weil sie Gott begegnet ist. Auch in der Zeit nach dem Holocaust bedeutete diese Umkehr nicht, dass sie in völliger Sicherheit war. Als sie 1966 den Literaturnobelpreis erhielt, war das eine Zeit, die sie vielfach in der Psychiatrie erlebte. Sie erlebte viele Tage als Nächte. Es war kein eindeutiger Segen, auf der Seite Gottes zu stehen. Und doch hatte sie einen Punkt. Bei ihr war es kein Ursprung, denn springen konnte sie nicht. Es sah eher aus wie eine Passion, aber sie beschreibt es als Auferstehung. Wie Jakob am Jabbok mit Gott ringt und ihn um den Segen bittet, mit ihm den Weg zu bereiten zum Heil, so findet Nelly Sachs einen Frieden, den sie dann so beschreibt. Vom schweren Engel über uns zu Gott verrenkt. Das mag ein Segen sein, wenn man dieses Humpeln, dieses literarische, aber auch menschliche Humpeln als einen Segen beschreibt. Aber in der Gewissheit, Gott nahe zu sein. Sie war vom Nichts, vom Nihilismus, davon, dass es keine Hoffnung gibt, zu einem Gott bekehrt, der Segen verheißt. Was ist die Gefahr des Lebens ohne solche Leute wie Nelly Sachs und Johannes den Täufer? Es ist, dass wir das Leben zustopfen mit allen möglichen Alternativen, dass wir den Weg nicht gehen, sondern immer so tun, als wenn wir schon am Ziel wären, dass wir ein Jahr im Überfluss verbringen und selbst noch die Passions- und Vorbereitungszeiten im Überfluss und im Spaß vertreiben. Was ist ein Jahr ohne Advent? Statt den Weg zu gehen und Gott zu suchen, ähneln wir dann den Soldaten und den Zöllnern, die sich mehr nehmen, als sie brauchen und mehr, als das Gewissen ihnen erlaubt. Einfach, weil wir es können. Doch wir bekommen damit das Leben nicht, sondern wir erwischen unter Umständen Leere und Fluch. Den Segen können wir uns nicht selber geben. Der Segen ist nicht so leicht zu fassen. Er ist schon gar nicht zu kaufen oder gar zu rauben. Dazu braucht es einen Johannes, einen Jesus, eine Krippe, ein Kreuz. Das Evangelium ist ein Wort, das wir immer uns zusprechen lassen müssen durch den anderen. Amen.